Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich schaue jetzt mal, ob der Ton schon funktioniert. Schönen guten Morgen, können Sie mich hören? Es ist Punkt 10:30 und es wurde gesagt, wir sollen pünktlich anfangen. Sehr zu Recht, denn wir haben uns heute sehr viel vorgenommen. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier in der Runde, in der großen Runde am frühen Morgen. Schön, dass Sie alle da sind zum Thema Vater, Mutter, Kind. Brauchen wir mehr Vielfalt in der Kinder- und Jugendliteratur? Die Podiumsdiskussion ist ausgerichtet worden von der Arbeitsgemeinschaft für Jugendbuchverlage, vom Arbeitskreis für Jugendliteratur, vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Stiftung Lesen, in deren Namen ich Sie auch alle sehr herzlich begrüßen darf. Auf dem Podium sitzen, ich fange links an, Birgit Schollmeier, Buchhändlerin aus Braunschweig. Ich glaube, seit fast 40 Jahren, wenn ich das richtig weiß, einen eigenen Kinder- und Jugendbuchverlag. Sie leitet einen Laden. Sie leitet Leseklubs. Das heißt, sie ist ganz nah dran an der Zielgruppe. Links die Frau von der Lippe. Sie ist die Gleichstellungsbeauftragte des Landes Brandenburg. Ich habe das Gefühl, man hört es nicht so ganz toll. Das heißt, sie wird heute, was wir über die Literatur bereden, an der Wirklichkeit messen. Zumindest ist das der Plan. Anne Vorhove, Autorin, Sie kennen sie sicher als Autorin von zeitgeschichtlichen Romanen. Sie will Jugendlichen die Geschichte näher bringen, lebendig werden lassen. Dafür wurde sie vielfach ausgezeichnet, nominiert. Zum Beispiel Lilly unter den Linden werden Sie alle kennen. Jetzt hat sie ein Kinderbuch vorgelegt, ihr erstes, Wir sieben vom Reuter Kiez. Und da steigt sie ganz in die Gegenwart ein, was ich sehr spannend finde. Und rechts der Mann in der Runde, Ralf Schweikert, Kritiker, Jurymitglied für den Deutschen Jugendliteraturpreis, ganz aktiv und prägend in der Szene. Und wir haben natürlich den Karlauer uns nicht verkneifen können. Er ist vorbereitet, der Mann sitzt rechts außen. So. Um Karlauer, die ja immer mit Klischees auch zu tun haben, schätze ich mal, wird es darum heute schon auch immer wieder gehen. Denn wir haben auf der einen Seite natürlich eine veränderte gesellschaftliche Wirklichkeit, die Kinder erleben, mitbekommen. Und die Frage ist, wie reagiert eigentlich die Kinder- und Jugendliteratur? Ich bin über die Messe geschlendert, gestern sah ein Schild, wo ich so dachte, das passt ganz wunderbar zum Thema. Das heißt, steck dir dein Rosa sonst wohin, von weiß bis schwarz. Erzählungen portugiesischer Autorinnen der Gegenwart. Das fand ich sehr schön, weil ich so dachte, damit werden wir uns sicher auch beschäftigen, mit Rosa, mit Blau, womöglich mit Schwarz und Weiß und eben mit den veränderten Lebensrealitäten und Situationen, die wir längst haben. Und die Frage ist, wie befinden die sich eigentlich, schlägt es Wellen in der Jugendliteratur? Und da möchte ich Sie, Frau Schollmeier, als erstes fragen. Sie sind Buchhändlerin, Sie verfolgen die Produktion seit Jahrzehnten, man darf es ja nun sagen. Wenn man der Kinder- und Jugendliteratur glaubt und folgt, wie sieht es um die gesellschaftliche Aktualität, wie sieht es aus, wo sind wir, wo stehen wir in diesem Land?
Also ich würde denken, wir stehen gar nicht so schlecht, wie man jetzt vielleicht im ersten Augenblick denkt. Es gibt schon einige Titel, die gewagt sind im Thema Gender und Co. Familienkonstellationen, die sich geändert haben, sind im Jugend- und Kinderbuchbereich absolut aufgegriffen worden. Das gibt es alles schon. Was immer noch gewünscht wird und was es noch zu wenig gibt, das hat jetzt gar nicht so viel mit Familienkonstellationen zu tun, sondern mit der Vielfalt in der Gesellschaft der unterschiedlichen Menschen. Ich kriege immer Anfragen von gerade kleinen Krippen und Co., die sich so sehr wünschen, dass es mehr Farbigkeit, das heißt farbige Menschen, andere Menschen in Bilderbüchern für ganz kleine gibt. Und das ist sowas, wo ich so auf der einen Seite denke, ja, gehört dazu, ist eine gesellschaftliche Veränderung, Die einen kommen damit selbstverständlich klar, in großen Städten, wo man es gewohnt ist, in kleinen Dörfern kann es schwierig sein. Und das kann man genauso fortsetzen mit sämtlicher Familienkonstellation, mit sämtlichen Lebensformen, die es gibt, gleichgeschlechtliche Lebensformen, alles, was dazugehört, die Regenbogenfamilien, die Patchworkfamilien, alles, was dazugehört, ist sicherlich immer in kleinen Bereichen, wir haben uns da gerade so wunderbar drüber unterhalten, in kleinen Gemeinden, in kleinen Orten, in ländlichen Gebieten schwieriger als in Berlin beispielsweise.
Mhm. Wo man das einfach mitkriegt.
Also da siehst du es.
Da siehst du es,
genau. Da wird es gelebt.
Die Rolle der Literatur ist da tatsächlich auch auf etwas aufmerksam zu machen. Wie erleben Sie das in Ihrer täglichen Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte? Ist das, muss man sehr viel tun oder ist es in den Köpfen schon drin?
Also beides. Also ich denke, dieses ganze Thema, was wir hier heute behandeln, ist sehr komplex, weil man es von zwei Seiten betrachten muss. Also Sie haben gerade erwähnt, dass Sie hier über die Messe schlendern und die typischen Bücher sehen. Rosa für Mädchen, Blau für Jungs. Das ist auf der einen Seite ein
das
Trend,
den ich auch... Das ich heute.
Ja? Genau.
Rosa.
Genau, schön rosa. Also es gibt beides. Es gibt einmal, denke ich, so eine Gegenbewegung. Wenn man sich jetzt anguckt, die Bestsellerlisten für Kinder- und Jugendbücher, da ist irgendwie klar, die Mädchen nehmen irgendwie Bibi und Tina und ähnliche rosa gefärbte Geschichten. Und die Jungs, für die gibt es irgendwie die blauen Piratenbücher. Aber auf der anderen Seite gibt es eben jetzt ein wachsendes Angebot auch von Büchern, eher aus kleineren Verlagen und mit kleineren Auflagen, die eben auch Regenbogenfamilien, Patchworkfamilien, Alleinerziehende thematisieren. Also es gibt irgendwie beides. Und jetzt müssen wir gucken, finde ich, dass wir beides auch kommunizieren. Dass wir eben nicht zulassen, dass es so einen Rückschritt gibt, sondern dass wir gucken, dass man die Vielfalt, die es ja in der Gesellschaft gibt, dass wir die auch tatsächlich abbilden und diese guten Bücher, auch guten durchdachten Bücher, auch bewerben.
Stichwort gute, durchdachte Bücher ist natürlich eine Steilvorlage, Ralf Schweikert. Wie ist es, wenn Sie die Titel verfolgen? Sie verfolgen es ja auch seit vielen, vielen Jahren. Würden Sie bestätigen, dass das, sage ich jetzt mal, auf der Höhe der Zeit ist, die Literatur? Und wenn ja, wie sind die Bücher gemacht?
Ich nehme mal das Mikro hier raus, weil das sieht immer so ein bisschen aus wie diese Filmaufnahmen von dem kleinen Diktator oder dem großen Diktator, der immer so vorne steht. An diesem, ist mir so irgendwie lieber. Dann kann man auch ein bisschen besser reden und muss nicht mit dem Kopf immer so hin und her.
Ja, das stimmt.
Also, ja, es ist natürlich so, dass das Thema Familie oder auch die Geschlechteridentität an sich schon seit Jahr und Tag ein Thema ist und dass natürlich da auch immer so eine gewisse Ideologie von Autoren mit einfließt. Und das sorgt oftmals dafür, dass diese Bücher gut gedacht, aber nicht so gut gemacht sind. Aber das ist ein Grundproblem, wenn man eine Message über eine Geschichte stellt. Und von daher ist natürlich unsere Aufgabe auch immer ein bisschen nachzugucken, funktioniert eine Geschichte oder ist das nur verpackte Didaktik oder verpackte Pädagogik oder verpackte Ideologie? Und das ist so einer der Themen, die mich eben momentan sehr beschäftigen, dass da gerade in der Diskussion wahnsinnig viel Ideologie eine Rolle spielt und man dann den für mich wichtigeren Blick auf die Geschichten an sich, wie sind die Geschichten erzählt, wie sind die Bilderbücher gemacht, wie sind auch Erzählungen, Romane erzählt, dass man das ein bisschen außer dem Blick verliert. Das wäre mir aber sehr wichtig, auch diesen Aspekt noch mit reinzunehmen, außer nur zu sagen, schön, dass hier über eine Regenbogenfamilie erzählt wird.
Also Aktualität, gesellschaftlicher Bezug allein reicht nicht. Wenn ich Sie vorher richtig verstanden habe, Frau Schollmeier, die Kita, Leute, die fragen, wo bleibt die Literatur zu Bunt und Vielfalt und so weiter, bevor wir dann zu Ihnen kommen, Frau Verhoeven. Fragen da die Erwachsenen oder fragen da die Kinder?
Da fragen gezielt die Erwachsenen. Die kleinen Kinder, 2, 3 Jahre alt, würden, glaube ich, diese Fragestellung nicht haben. Es fragen die Erwachsenen nach und es ist so, da ja die Krippenkinder, wenn jetzt Tagesmütter da sind, die eine Tagesbetreuung aufmachen, dann bekommen die Geld in die Hand. Und die müssen nachweisen, welche Bücher sie anschaffen. Dann arbeiten die mit uns zusammen. Und ich versuche natürlich, solche Bücher reinzunehmen. Die stehen aber immer in der Kritik der Geldgeber, dass die bestimmte Vorgaben haben und sagen, diese Bücher müssen dabei sein. Oder es sind zu wenig von dieser Sorte, was ich vorhin sagte, bunte Vielfalt, menschliches Leben, zu wenig dabei für die Kleinen. Es ist natürlich auch eine logische Geschichte auf der einen Seite, je früher ich anfange, Dinge zu zeigen, ohne zu benennen, einfach zu sehen, und sehen ist das erste Lesen, Bilder angucken, desto selbstverständlicher kann ich im Hinterkopf vielleicht eine Selbstverständlichkeit pflanzen, der oder säen, der unterschiedlichen Gesellschaftsformen, die es gibt.
Gesetz den Fall, es wird auf eine eben dann doch auch angemessene Art gemacht. Also es gibt ja auch Bücher, die so sozusagen das Ganze einfach kippen. Also dann interessieren sich die Mädchen eben, sind Piratinnen. Es ist ja einfach nur einmal ein Bild gedreht. Sie als Autorin, wenn Sie jetzt hier die so zuhören, was hier hin und her fliegt, gehen Sie so vor, dass Sie sagen, mir ist was aufgefallen, dazu möchte ich eine Geschichte erzählen und womöglich mit einer bestimmten Absicht, zum Beispiel der Aufklärung, der Erziehung zur Toleranz.
Also, dass mir etwas auffällt, wozu ich eine Geschichte erzählen will, absolut, ja, das ist immer so. Aber über die Botschaft oder auch selbst über das Lesepublikum denke ich in dem Moment gar nicht so sehr nach. Also ich suche mir eine Geschichte danach aus, können mir dazu Figuren einfallen, die mich inspirieren, diese Geschichte zu erzählen. Also für mich sind es die Figuren, die erstmal inspirieren müssen. Sonst funktioniert das nicht. Und das Thema ergibt sich manchmal erst während des Erzählens, weil ich mich auch von meinen Figuren selber überraschen lassen möchte. Also von daher bin ich da mit Ralf Schweikart also ganz konform. Also die Geschichte muss ganz oben stehen, finde ich. Sonst funktioniert ein Kinderbuch nicht oder überhaupt ein Buch.
Wie kam es jetzt zu dem Wechsel? Also Sie stehen ja sozusagen für historische, zeitgeschichtliche Romane. Wie kam es dazu, dass Sie sagten, oh, jetzt Gegenwart, die Sieben vom Reuterkiez, ist ja ganz wunderbar, weil das wirklich spielt in Berlin. Das merkt man, die sind wach, die sind frisch. Die haben tatsächlich eine Realität, von der ich auch sagen würde, das kennen viele Kinder nicht. Also die werden aus dem Staunen nicht mehr rauskommen.
Also sagen wir so, ich habe ja generell überhaupt nichts dagegen gehabt, schon seit Jahren was im Kinderbuchbereich zu machen, weil mir einfach Lesungen mit Kindern so im Alter von 10, 11 einfach wahnsinnig Spaß machen. Und da habe ich auch schon mal immer überlegt, was könnte ich machen. Und dann habe ich einfach vor Jahren schon in der Zeitung gelesen zu einem Modell, das nennt sich Nestmodell. Die Eltern lassen sich scheiden, aber die Kinder bleiben in der Wohnung und das sind die Eltern, die wechseln. Also mal eine Woche die Mutter, eine Woche der Vater. Und das habe ich gelesen und habe gedacht, super Idee für die Kinder. Aber wie lange kann das funktionieren? Weil Leben ändern sich. Und es geht ja auch um die Eltern. Und da habe ich gedacht, okay, also ich gebe der Sache vielleicht 2 Jahre und dann fliegt das auseinander. Und im Grunde, das habe ich jetzt einfach versucht nachzuweisen, dass das so sein kann in dem Kinderbuch.
Wir hatten es vorher schon davon, dass man, also das ist ja nun ein Grundproblem der Kinder- und Jugendliteratur, dass es um so viele Ecken geht. Also es gibt eine Zielgruppe, über der alle Erwachsenen mehr mutmaßen können als wissen. Es gibt die Käufer, das sind die Erwachsenen. Also man muss über ganz verschiedene Ecken denken. Die Kinder- und Jugendliteratur ist nun gerade den Ruf der Pädagogik losgeworden. Also ich nehme an, die Kritik reagiert eben, sagt, also es hat eine Ideologie, hat in Literatur nichts zu suchen. Es geht ums Geschichtenerzählen. Sie sind jetzt von der Politik und wir hatten ein Vorgespräch erfahren, Sie sind auch Mutter. Geht das sehr konform oder merken Sie das, probieren Sie es an Ihren Kindern aus, was man vielleicht dann für politisch angemessen hält, im Kinder- und Jugendbuch meine ich jetzt?
Ja, also es ist eigentlich ganz praktisch, diese Verknüpfung, weil ich ja als Gleichstellungsbeauftragte des Landes Brandenburg auch am Vorlesetag immer teilnehme und dann natürlich immer unter diesem Vorzeichen Kinderliteratur bekannt zu machen und in den Kitas dann hinterher auch dazulassen, die Rollenbilder ganz anders aufgreift und die Vielfalt zeigt. Übrigens sind dann diese Bücher gerade in den Kitas bisher überhaupt noch gar nicht bekannt gewesen. Da bin ich immer dann relativ erstaunt. Ja, aber so ist es natürlich, so greift es so ein bisschen ineinander. Im Moment sind jetzt meine Kinder noch in dem Alter, wo ich dann direkt irgendwie die Bücher vorher ausprobieren kann oder hinterher nochmal dann zu Hause vorlesen kann, die ich dann auch auf dem Vorlesetag einsetze. Insofern ist das jetzt ganz praktisch, aber das wird sich ja sicherlich dann demnächst auch ändern, wenn sie älter werden.
Interessiert es die Kinder? Also man muss sich ja unterscheiden vom Alter her, wer springt auf welches Thema an. Man kann Themen wecken, aber es besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass man an der Zielgruppe vorbei erzählt. Interessiert es die Kinder?
Ja, da kann ich mich ja Herrn Schweikert 1:1 anschließen. Das kommt natürlich darauf an, wie interessant die Geschichte ist. Also pädagogische, politisch korrekte Bücher treffen nicht unbedingt den Geschmack, aber das merkt man ja auch beim Vorlesen als Erwachsener selber, dass es dann mitunter auch langweilig wird, wenn es schlecht geschrieben ist, schlecht illustriert, aber irgendwie die Botschaft vermittelt werden soll mit dem Holzhammer. Das macht dann ja selber auch keinen Spaß.
Also ich stelle fest, wenn ich dazu jetzt gleich was sagen darf, dass das kann sogar gut geschrieben sein. Ich denke mal an diesen Titel George, der ja sehr Aufmerksamkeit bekommen hat, weil es zum ersten Mal so ist, dass erzählt wird von einem Jungen, der denkt, er ist kein Junge, er steckt in einem Mädchenkörper und möchte sich verändern in seinem Rollenbild. Dieses Buch fand ich übrigens schön im Cover. Alle meine Leseclub-Kinder haben gesagt, nö, ist nicht schön. Aber gut. Ich bin nicht die Zielgruppe. Es ist immer interessant zu gucken, was sagt die Zielgruppe. Da es für 9-Jährige empfohlen ist, habe ich es einem 10-Jährigen in die Hand gegeben, einem 12-Jährigen und einem 16-Jährigen. Und alle drei haben überein gesagt, nein. Die eine hat es nicht zu Ende gelesen, die Älteste. Die Jüngste fand es überhaupt nicht gut. Also da fragst du dich jetzt natürlich, wer ist da die Zielgruppe? Ist das Buch für uns Erwachsene geschrieben, damit wir damit umgehen und damit wir diese Thematik nach vorne bringen? Oder ist das wirklich ein Buch für die Zielgruppe? Wie gesagt, drei haben es ausprobiert und gesagt nein und fanden es nicht gut. Was ich schade fand, ich habe dann versucht, mit Ihnen darüber auch zu diskutieren. Aber Sie haben trotzdem gesagt, Sie finden es nicht gut. Ja.
Haben Sie es näher begründet, was Sie nicht gut fanden?
Da sind die gnadenlos, ne? Wenn die irgendwas nicht gut finden, das wird nicht wirklich begründet, dann sagen die, das ist nicht gut und sie legen es weg. Im Übrigen mache ich es auch so, dass ich Ihnen immer sage, wenn ihr ein Buch lest, was ihr nicht mögt, um Gottes Willen nicht weiterlesen, dann muss man es weglegen. Ich darf mich ja nicht quälen, ich will mich unterhalten, ich will vielleicht mal was lernen, ich will vielleicht einen anderen Aspekt kennenlernen, ich will eintauchen in eine andere Welt und dann darf ich ein Buch, was ich nicht gut finde, weglegen. Ich mache das übrigens genauso gnadenlos und ich denke, da seid ihr nicht anders. Ne?
Also ich finde das eigentlich ein sehr schönes Beispiel, weil mit dem Begriff der Ideologie meinte ich weniger die Ideologie, die in Büchern steckt, sondern eher die Ideologie, die dahinter steckt, um Bücher im Sinne einer bestimmten Ideologie zu nutzen. Und wenn man sich die Aufmerksamkeit anguckt, die nun gerade George bekommen hat, oder das zweite Beispiel ist das Bilderbuch Teddy Tilly, ein Bilderbuch, wo das Thema Transgender thematisiert wird, das ist schon auffällig, dass gerade im Vorfeld, bevor dieses Buch überhaupt in Deutschland erschienen ist, auf Spiegel Online ein langer, langer Bericht darüber war, und auf Spiegel Online kommen Kinderbücher selten vor, über das Crowdfunding-Projekt in Australien, das stammt, glaube ich, aus Australien, wo dieses Bilderbuch immer unter dem Aspekt, das erste Bilderbuch zu dem Thema, auch die Gelder gesammelt hat, um aus der Idee ein Buch zu machen. Und dieses Buch hat dann eben den Weg in die Kinder- und Jugendliteratur und zu den Verlagen gefunden. Und das ist natürlich schon ein insofern spannendes Thema, als man sich danach fragt, ist denn das Grundbedürfnis der Leser mit diesem Buch erfüllt worden, was permanent und überall auf der Welt existiert? Oder ist nicht umgekehrt der Weg von den Erwachsenen ausgegangen, die gesagt haben, prima, ein erstes Buch zu einem Thema, das ist immer schon eine Art Pluspunkt. Oder das schafft Aufmerksamkeit, das schafft Presse, das ist was Besonderes. Aber wenn man sich immer wieder die Frage stellt, ist das dann auch im Sinne der Leser? Hätte man spätestens bei dem Bilderbuch sagen können, eigentlich nicht. Also ich glaube kaum, Also für Kindergartenkinder ist das Thema Transgender wahnsinnig weit weg. Und die werden auch nicht anhand eines Teddys sich die Frage stellen, ist dieser Teddy männlich oder weiblich? Ich glaube, dafür kennen wir das zu gut. Kinder nutzen Teddys, wie sie die im Spiel brauchen. Der ist mal ein Mann und ist mal eine Frau und ist mal ein Kind. Weil der Teddy nun per se an sich, wenn man genau hinguckt, auch kein Geschlecht hat. Und von daher ist es natürlich schon sehr interessant, genau an so einem Beispiel ein wahnsinnig schwieriges Thema in einem Kindergarten vermitteln zu wollen, wo es in meinen Augen jetzt nicht wirklich dringend hin muss. Aber die Aufmerksamkeit dafür war da und die war eben auch bei George da, weil das Gesamtpaket zu dem Buch gestimmt hat und plötzlich eine riesen Aufmerksamkeit da war, ohne genau zu gucken, was erzählt dieses Buch denn eigentlich? Ist es für die Kinder, die das lesen sollen, für das Lesealter, für das angedacht ist? Ist das das Richtige? Ist das das Passende? Gibt es dieses Bedürfnis, so eine Geschichte zu hören? Ist vielleicht aus dieser Thematik heraus was Allgemeines aus dieser Geschichte herauszulesen, die es dann wieder spannender und für viele interessanter macht? Diese Fragestellung ist da so ein bisschen hinten runtergefallen.
Und auch die Frage der Differenzierung eben, kann man in eine Buchform ein komplexes Thema tatsächlich auch wirklich so behandeln, dass man, selbst wenn es ein Ziel gibt, zum Beispiel ich möchte früh informieren, sensibilisieren und aufmerksam machen, dass es dann auch halbwegs realistisch ist. Ja, dass es nicht so ist, dass man sagt, alles gut, ich liebe dich so, wie du bist. Das entspricht nicht der Realität.
Na, ich denke, es ist schade, wenn ein solcher bestimmt gut gemeinter Versuch dann so traurig endet. Aber das ist ja jetzt ein Beispiel. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man die Thematik auch anders und besser und interessant verpacken kann, sodass auch kleine Kinder das Buch gut finden. Ich finde, es ist ein falscher Ansatz, da sowas reindrücken zu wollen. Das ist nicht richtig. Aber auf der anderen Seite dienen die Kinderbücher ja auch immer dazu, Identifikationsfiguren zu schaffen, dafür zu sorgen, dass die Kinder sich auch in ihrer Lebenswirklichkeit wiederfinden und natürlich auch zu zeigen, welche Vielfalt es geben kann, wie in welche Richtung sie sich alles entwickeln können. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man die Vielfalt, die es in der Gesellschaft gibt, auch abbildet. Also es gibt eben immer mehr Kinder, die aus Regenbogenfamilien entstammen. Es gibt immer mehr Patchwork-Familien. In Brandenburg haben wir ein Viertel der Kinder, die bei Alleinerziehenden aufwachsen. Und da finde ich das absolut gerechtfertigt, wenn dann diese Familienformen auch in den Kinderbüchern vorkommen.
Selbstverständlich. Also das ist ja der Literaturbegriff, den man immer wieder stellen kann. Literatur flottiert nicht in irgendeinem Raum herum, sondern die ist in einer Gesellschaft, findet sie statt, an die ist sie auch gebunden. Ich möchte noch mal Sie befragen dazu, weil wir ja doch, es ist ja ein gewisser Zwiespalt liegt in der Fragestellung. Die Frage, brauchen wir mehr Vielfalt in der Kinder- und Jugendliteratur, führt es, entnehme ich jetzt diesem Gespräch, eben doch relativ schnell dazu, dass es sowas sehr grob strikt oder grob formuliert, man guckt, was gibt es an Themen, die wichtig sind, und dazu wird ein Buch geschrieben. Das ist ja mal nach Zahlen, wie wenn man zu Ihnen sagen würde, das möchte ich gern, können Sie sich das vorstellen, wie würden Sie reagieren?
Ja, das kommt drauf an. Also das klingt jetzt erstmal etwas negativ, dass man als Autor gesagt bekommt, das möchte ich gerne, ich möchte ja jetzt nicht ausschließen, oder im Gegenteil, es sind ja die Lektoren in den Verlagen, die machen sich ja durchaus auch Gedanken. Das ist ja nicht nur dann mal nach Zahlen oder auf Bestellung, sondern es sind ja auch oft richtig gute Ideen, die da kommen, und für die auch gezielt dann gucken, zu welchem Autor könnte das passen. Also der Lektor, mit dem ich dann seit vielen Jahren arbeite, kennt mich ja und der weiß, das könnte der gefallen. Also aktuell schreibe ich ein Buch, das auf die Idee einer Lektorin zurückgeht. Das habe ich bisher nicht gemacht, weil ich genug eigene Ideen hatte, mit denen ich mich im Verlag auch sozusagen durchsetzen konnte. Aber man denkt da weniger an Themen. Also man denkt wirklich, kann ich über eine Geschichte Figuren erfinden, die den Leser nochmal überraschen? Was man nicht möchte, ist Themen hinterherrennen. Und zumal, wenn es jetzt ein Thema ist, das heißt ja nicht, bis man das Buch fertig hat, bis das erschienen ist, dann ist das Thema vielleicht durch. Dann haben ein Dutzend andere Autoren das auch schon gemacht. Ich glaube, von diesem Denken muss man sich als Autor etwas frei machen. Man kommt dann einfach schon zu spät, wenn man jetzt gerade merkt, das möchten die jetzt aktuell lesen.
Sie hatten den Aspekt der Erwachsenen, also sozusagen die Ideologie ist, man transportiert ein Thema, was eine erwachsene Ideologie ist. Die Themen Familie, wenn man sich denen so zuwendet, es gab einen sehr frühen Titel, Mama verliebt, der ist wirklich von Beate Dölling, der ist schon viele Jahre alt, da ging es um eine lesbische Beziehung, die Mutter ist verheiratet, ganz normal, und verliebt sich in eine andere Frau. Wir haben jetzt bei Rowohlt einen Titel, Meine Mutter, sein Ex-Mann und ich. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass da natürlich, es geht um die, das wird aus der Perspektive des Sohnes erzählt, aber es geht natürlich ganz viel um die Eltern. Also was haben die für ein Lebensmodell, was haben die für ein Liebesmodell? Und die Kunst besteht doch vielleicht darin zu sagen, aber wir wollen doch, es soll doch die Kinderwelt betreffen. Wie kriegt man es hin?
Na, ich würde mir wünschen, dass es einfach im Hintergrund irgendwo eine Rolle spielt und dass das nicht die Hauptthematik sein muss. So wie ich Bilder sehe, die ich vermitteln möchte, in der die Vielfalt ist, so möchte ich Geschichten vermitteln, wo einfach so etwas vorkommt, aber nicht hauptthematisiert ist oder nicht Hauptthema ist. Ich stelle immer wieder fest, Bücher, die zu sehr in die Gender-Thematik gehen oder zu sehr in diese veränderten Familienformen gehen, sind gar nicht das, was auch unbedingt Erwachsene gutieren. Also so ein Buch wie George habe ich vielleicht im Laden 3-4 Mal verkauft. mehr ist in Braunschweig, wo ich herkomme, dann auch so nicht möglich, weil Eltern das gar nicht haben möchten. Das möchten die gar nicht ihren Kindern in die Hand geben. Wie gesagt, wir sprachen darüber, dass es in Berlin und in Großstädten vielleicht eine ganz andere Gelegenheit oder diese Bücher an die Frau, an den Mann zu bekommen, weil da ein ganz anderes Leben in der Form gelebt wird und viel selbstverständlicher schon ist. Ich würde mir immer wünschen, also ich sag's mal, wenn die Jugendlichen in den Laden kämen und die Kinder und Jugendlichen würden selber einkaufen, dann könnte ich sicherlich das ein oder andere Buch viel besser verkaufen. Es kommen aber die Eltern, die das einkaufen. Und die Eltern sind nicht die Zielgruppe, genauso wie ich nicht die Zielgruppe bin. Und es ist immer das Problem, an den Eltern oder den Eltern klarzumachen, Mensch, das ist wirklich ein tolles Buch, probieren Sie es aus, lesen Sie es oder lassen Sie das Kind lesen. Ich mache es sogar bei Älteren so, wenn es da um eine gewisse Sexualität geht, dass ich sage, geben Sie diesem Jungen das Buch, aber lesen Sie es mal nicht. Oder so, dass er das nicht weiß. Ja? Und auch nicht Fragen stellen. Das muss man nicht in einem bestimmten Alter. In einem bestimmten Alter dürfen Kinder und Jugendliche lesen, was wir auch nicht kennen und dürfen sich mit dem, was sie lesen, identifizieren oder auch nicht. Also das würde ich mir viel, viel mehr wünschen, wenn das so ein bisschen im Hintergrund stünde und wenn das nicht so eine Hauptthematik ist und nicht so auffordert, jetzt ist das dran und jetzt wird das gelesen.
Also wenn man sich nochmal in die Klassiker vertieft, dann findet man ja auch ganz schnell Klassiker, in denen es sehr, sehr bunte Familienkonstellationen gibt. Nehmen wir mal die Rote Zora, ein Waisenkind. Dann nehmen wir mal Heidi. Da würde man sagen,
Pippi Langstrumpf.
Ja, das kommt noch. Bei Heidi haben wir einen alleinerziehenden Großvater. Ist auch ein Waisenkind. Es gibt dann noch eine Tante. Und bei Pippi Langstrumpf haben wir einen Vater, der ist noch nicht mal da. Den gibt's, aber der ist irgendwo, der kommt ab und zu mal, taucht mal auf. Und wenn wir uns daran erinnern, sind das die tragenden Elemente, an die wir uns erinnern, wenn wir uns an diese Kindheitslektüre erinnern, dann ist es das nicht. Sondern das schwingt einfach mit. Und es hat uns auch beim Lesen nie gestört, dass da keine vollständige Familie vorhanden ist oder dass der Großvater ziemlich maulfauler, grummeliger Typ ist, sondern das hat sich ja irgendwie eingerenkt. Man hat das einfach hingenommen, weil das ein Teil dieser Geschichte ist. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen die Qualität aus, dass man diesen Subtext dieser unvollständigen Familien mitnimmt, dass auch in diesen Geschichten selber, auch bei Pippi, ja durchaus das thematisiert wird. Aber so am Rande, dass der Leser das sehr wohl mitbekommt, aber es nachher nicht so als diese Botschaft der Bücher existiert, sondern es im Kontext bleibt. Und ich glaube, das zeigt ja schon, dass man das kann. Man kann sehr unterschiedliche Familienkonstellationen in Geschichten erzählen, ohne dass das mit dem Ausrufezeichen vorne schon benannt ist und den Lesern trotzdem eine ganze Menge mitgibt.
Ich habe jetzt in der Vorbereitung gelernt, der Gryffalo ist auch ein alleinerziehender Vater.
Wenn man das will, ja, da gibt es erscheint keine Mutter. Ja. Nein, wo wir aufpassen müssen, denke ich auch in der Kinder- und Jugendliteratur, in der Erwachsenenliteratur sind wir da ja schon, es gibt immer weniger Tabuthemen. Man muss nur aufpassen, dass man diese Tabus nicht völlig übertreibt und nicht völlig in einer bestimmten Altersgruppe oder wie auch immer, nicht völlig enttabuisiert, sage ich mal. Also ja, ich hoffe, ich drücke das so aus und Sie verstehen, was ich meine. Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Als Beispiel sage ich mal, so wie die Brutalität in den Jugendbüchern seit Harry Potter, seit es Fantasy gibt, unendlich zugenommen hat. Und es stört sich kaum jemand dran. So muss man aufpassen, dass man das andere nicht auch überstrapaziert, überbetont. Also das wäre so mein Wunsch an Büchern und an Themen, die es so gibt, dass die so rüberkommen, wie du es auch gesagt hast, wie wir es von den Klassikern kennen und so wie ich es eben auch schätze und liebe, wenn Botschaften mir vermittelt werden, aber nicht aufgedrückt werden.
Zumal man dann ja auch wieder an den Punkt kommt, Sie hatten es jetzt in einem anderen Zusammenhang gesagt, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, kaufen Erwachsene, was macht man jetzt mit diesen Erwachsenen? Und wir hatten uns ausgemalt, Szene im Buchladen und man sagt, ich habe da ein ganz, ganz spannendes Buch, es geht um und dann wird aufgezählt, was jetzt alles an Familienbildern und so weiter und dann sagt die Mutter, super, das kaufe ich mir, das kaufe ich für mein Kind. Also immer wieder dieses, dass man ja die Kinder oder die Jugendlichen ins Boot holt und da einfach sagt, darum geht es trotzdem, ist es die, ich hatte Sie dann gefragt, versuchen Sie Ihre Kundschaft, ich habe tatsächlich das hässliche Wort, zu erziehen, genannt und da haben Sie einen wunderbaren Satz gesagt, von dem ich dachte, der passt genauso zu der ganzen Literatur.
Welchen Satz sagte ich? Oh.
Okay, stimmt, das ist, ich habe ihn aufgeschrieben. Also, Sie sagten, ich kann das Publikum nicht erziehen, ich kann sie nur neugierig machen und ermuntern. Und da habe ich so gedacht, wow, diesen Satz schreibe ich mir auf, wenn Sie ihn nicht sagen, sage ich ihn, das ist mir jetzt gelungen. Und es gilt tatsächlich für die ganze Literatur, würde ich sagen.
Also sagen wir mal so, als ich noch jünger war, habe ich versucht zu erziehen, habe aber schnell gemerkt, das bringt nichts. Oder ich kriege das nicht so hin oder ich komme mir irgendwann auch blöd vor, wenn ich da Leute erziehen soll. Ich sage mal ein Beispiel, was auch völlig verrückt ist. Da die Kinder ja alle hochbegabt sind, es gibt heute keine nicht begabten Kinder, kommt ein Vater in den Laden und sagt, er braucht ein Buch für sein ganz hochbegabtes, weites, ganz weites Kind, 2 Jahre alt. Und ich gehe zu den Büchern, die für das Alter angemessen sind, und er kommt zufällig am Regal der 8- bis 12-Jährigen vorbei und sieht Seeräuber Moses und sagt, das hätte er als letztes vorgelesen. Und dann habe ich gedacht, so Birgit, jetzt ganz egal, du nimmst jetzt alle Bücher raus, die man vorlesen kann für dieses Alter, und drückst sie dem in die Hand, und der ist mit 10 Titeln rausgegangen, die absolut nicht für diese Altersgruppe waren. Früher hätte ich gesagt, wissen Sie, mit 1 und 2 Jahren können Sie das machen. Sie können auch Harry Potter mit 1 Jahr vorlesen. Gibt es Menschen, die das tun? Mit 3 Jahren muss man vorsichtig werden, ne? Da fängt die Fantasie an. Und wenn die Kinder da nicht schlafen können, liegt es wahrscheinlich an den Geschichten, die vorgelesen wurden. Oder könnte sein. Also ich erziehe nicht mehr. Ich versuche, neugierig zu machen. Und da ich ja diesen Leseklub habe, der die Zielgruppe ist und die ja damit bedient wird mit den Titeln, die ich anbiete, kann ich natürlich als Verkaufsargument immer sagen, die Lesetruppe fand das gut. Und die bewerten das nach Punkten. Und ich kann dann sagen, höchste Punktzahl, weil und so weiter. Also das finde ich dann ein schönes Verkaufsargument, weil es 1:1 die Zielgruppe widerspiegelt oder wiedergibt, was sie gut finden. Und das zieht auch bei den Erwachsenen, ohne dass ich irgendwas erziehen muss, sondern da darf ich dann wirklich neugierig machen.
Ich wollte noch mal zu dem Thema Vater, Mutter, Kind, brauchen wir mehr Vielfalt. Weil es nämlich tatsächlich mit dem zu tun hat, also als ich Kind war, war unser absolutes Lieblingsspiel Vater, Mutter, Kind. Und Kinder waren wir nie, also wir waren Vater oder Mutter. Und ich wollte mal kurz in die Runde so zwischendurch fragen, haben Sie es gespielt? Erinnern Sie sich, wer Sie waren?
Ja, ich habe es gespielt. Ich glaube, ich war beides.
Super. Also
abwechselnd, ne? Nicht gleichzeitig.
Ich war wenigstens nicht das Kind. Ich glaube, das Kind musste immer jemand spielen, der sich nicht so traute, was zu sagen. Ja.
Und Vater oder Mutter, wissen Sie noch?
Ich war die Mutter. Mhm. Und es war mir auch klar, schon mit 4 Jahren, 5 Jahren habe ich immer gesagt, ich mache was mit Kindern.
Mhm. Mhm. Bei Ihnen?
Ich war die Mutter und das Kind. Immer abwechselnd, was gerade gebraucht wurde. Ich war da recht flexibel.
Mhm. Und bei Ihnen?
Ich befürchte, ich kann mich da nicht dran erinnern, ob ich das gespielt habe. Ich wollte, wenn, dann bestimmt lieber Fußball spielen als Vater spielen. Aber kann ich so nicht sagen. Mhm.
Also ehrlich gesagt haben wir das auch unter Mädchen gespielt. Da waren gar keine Jungs dabei.
Ja, also wir haben es gemischt gespielt und ich erinnere mich deswegen, weil ich nämlich erstaunlicherweise, obwohl ich es nicht bewusst war, ich immer der Vater. Und ich kann mich gar nicht erinnern, dass mir das so besonders wichtig war, aber ich weiß, ich war der Vater. Hat mich von der ganzen Haushaltsarbeit abgehalten. Das fand ich natürlich ganz super. Ich erwähne das, weil mir das so wichtig ist, dass man sagt, Lektüre, Lesen hat ja, wir haben vorher drüber gesprochen, mit Unterhaltung zu tun, mit etwas Spielerischem zu tun. Also wenn man jetzt mal die Seite wechselt, nicht des Machens, sondern des Rezipierens. Was passiert eigentlich, wenn man liest? Man taucht in eine andere Welt ein. Oder wie stellen Sie sich das manchmal vor, was passiert, wenn die Kinder ihre Bücher oder grundsätzlich Bücher lesen?
Ich werde oft gefragt, was haben Sie sich gedacht bei diesem Buch, was ist Ihre Absicht? Und dann antworte ich in der Regel, das ist völlig egal, was meine Absicht war. Das Wesentliche ist derjenige, der das Buch liest, den ich nicht kenne. Und jedes Kind, also ich behaupte das jetzt einfach mal, es gibt nicht den Leser, auch nicht den Leser einer bestimmten Altersgruppe. Jedes Kind ist anders. Und deshalb wird zum Beispiel einigen Kindern George nicht gefallen haben, anderen vielleicht doch. Man weiß es nicht. Und das kann ich auch als Autor nicht wissen. Und so funktioniere auch ich als Leser. Ich bekomme oft Bücher empfohlen, die jemandem super gefallen haben und ich fange an, die zu lesen und sie gefallen mir nicht. Umgekehrt, ich bin hell begeistert von einem Buch, finde in meinem Freundeskreis aber niemanden, dem es auch gefällt. Also es gibt den Leser nicht.
Das ist eine sehr subjektive Angelegenheit, ganz klar, ne?
Aber es gibt vielleicht eine Form des Lesens, also eine bestimmte Intensität des Lesens, dass man sagt, man begibt sich in die Geschichten wirklich hinein, in diese Welt wirklich hinein, weswegen es dann auch so entscheidend ist, dass die Figuren keine Abziehbilder sind und keine Träger von irgendwelchen Botschaften. Und ich muss jetzt mal gestehen, ich habe, als sie die Klassiker brachten, ich habe nie, übrigens bis heute nicht, darüber nachgedacht, ja stimmt, selbstverständlich, wir haben es hier mit einem alleinerziehenden Großvater zu tun. Natürlich nicht, mir ging es um die Heidi, die so schrecklich alleine war und endlich jemanden hat, der sie so liebt und den sie lieben kann und so weiter. Und ich glaube, dass diese Perspektive, gerade wenn wir uns sehr explizit zu fragen, brauchen wir mehr Vielfalt, zu sagen, was, wie kann man diese Lust, also diese Offenheit bei den Lesern erzeugen?
Naja, ich denke, da sind dann die Autoren und auch die Verlage gefragt, entsprechende Angebote zu machen. Also wenn wir uns jetzt erinnern, wir haben in der Kita oder damals im Kindergarten, ich war ja auch in Westdeutschland im Kindergarten, wenn wir da schon Vater, Mutter, Kind mit den entsprechenden Rollen gespielt haben, die haben wir ja irgendwo hergehabt. Ja, genau. Die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Und wenn man jetzt also sieht, dass es diese klassischen Rollenbilder ja immer noch gibt, glaube ich, dann haben wir auch einen Auftrag zu zeigen, dass es auch was anderes gibt. Also jetzt für mich, für die Politik, ist es irgendwie klar, dass wir als Landesregierung das vorhaben. Wir wollen Vielfalt ermöglichen, wir wollen auch alternative Rollenbilder ermöglichen. Und dafür ist es eben dann auch gut, dass man entsprechende Angebote in den Kitas machen kann.
Also dem würde ich ja völlig zustimmen. Nur wenn Sie mal ein bisschen überlegen, und ich habe 3 Jungs, ein Mädchen, habe Enkelkinder, 4 Mädchen, ein Jung, 2 Jungs inzwischen, 6, nee, 3 Mädchen, 2 Jungs, 5, das 6. kommt.
Großfamilie.
Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass wir immer versucht haben, schon übrigens in meiner Ausbildung als Erzieherin, gib doch mal dem Mädchen das Auto und der Junge kriegt die Puppe und dann spielen die damit und das finden die gut. Und wir haben immer festgestellt, dass dem nicht so ist. Es mag immer die Ausnahmen geben, aber es ist heute noch so. Ich erzähle ein kleines Beispiel. Mein Mann geht mit dem Enkelkind raus. Es ist Winter. Er steht an der Baustelle. Er kommt mit dem Kind heulend zu mir in den Laden. Das Kind heult. Ich sage, sag mal, wie kann das sein? Großvater und Enkel, ihr müsst doch eine schöne Zeit verbringen. Das kann doch nicht sein, dass dieses Enkelkind jetzt weint. Und da sagt mein Mann, ich kann nicht mehr. Ich stehe seit 1,5 Stunden an der Baustelle. Ich bin halb erfroren. Ich musste da jetzt weg. Wir standen mit unserer Tochter oder mit unseren Enkelinnen nie an irgendeiner Baustelle und haben Bagger und Co. gucken müssen. Und ich habe meinem Enkel auch eine Puppe geschenkt. Und das Erste, was er gemacht hat, er hat das Kind genannt und hat es weggeschmissen. Und das war's. Ja. Also, ich lebe das nicht so vor. Wir haben immer auch gearbeitet. Ich war nie nur zu Hause oder so. Also, ich denke, das sind Jahrtausende alte Dinge, die da im Kopf sind. Und ich weiß nicht, wie viele Tausende von Jahren es vielleicht noch dauert. Vielleicht geht's schneller. Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht löst es sich irgendwann mal auf. Aber im Moment sind wir da noch weit
entfernt. Ich merke schon, Frau von der Lippe wird ganz unruhig, bitte.
Ja, also mit diesen biologischen Zuschreibungen von Geschlecht kann ich ehrlich gesagt wenig anfangen. Natürlich, ich sehe das auch. Ich habe eine Tochter, einen Sohn. Aber die interessieren sich auch für beides. Und wenn wir jetzt gucken, wir haben zunehmend, das ist ja jetzt die politische Dimension der ganzen Angelegenheit, wir haben zunehmend Männer in Pflegeberufen, wir haben auch Frauen in MINT-Berufen und das ist auch gut so. Wir brauchen diese Leute und wir müssen gucken, dass wir eben auch alles zulassen.
Also da, das mag alles so sein, aber deswegen würde ich doch noch mal fragen, ob die Jungs nicht doch die Autos toller fanden.
Also mein Sohn nicht. Der findet Autos auch toll, aber er würde auch gern im Glitzerkleid in die Kita gehen.
Ja, das ist was anderes, ja, das gibt's.
Also ich bin da auch eher skeptisch, ob die Zahlen zum Beispiel des Girls Days und des Boys Days wirklich dazu geführt haben, dass bestimmte Berufe von oder Frauenberufe von Männern und Männerberufe von Frauen stärker ergriffen werden. Ich weiß es nicht. Die Zahlen dazu sind jetzt nicht so großartig. Auch die MINT-Initiativen sind jetzt nicht, ja, also die Zahlen, die ich kenne, haben mich jetzt noch nicht so wahnsinnig überzeugt, dass das zu so einer Auflösung der beruflichen Orientierung führt. Aber das soll eigentlich auch gar nicht, das führt jetzt schon ein bisschen weg von unserem ursprünglichen Thema. Was mir aber nochmal wichtiger scheint, ist, dass wir natürlich immer noch eine Mehrzahl im klassischen Familienvater, Mutter, Kind haben. Das ist jetzt aber kein konservativer Rekurs, sondern ich möchte eigentlich nur noch mal auf diese Pluralität der Lebensweisen hinweisen, weil Vater, Mutter, Kind heißt ja noch lange nicht, dass die beiden Eltern da sind. Genau. Wir haben heute eine sehr, sehr schwierige Berufssituation mit befristeten Arbeitsverträgen, wo der Kinderwunsch nach hinten geschoben wird. Wir haben heute eine sehr viel größere Flexibilität in dem, wo man arbeitet, wie lange man arbeitet, wann man arbeitet. Das heißt, es kann durchaus sein, dass eine Familie auf dem Papier als Vater, Mutter, Kind existiert. De facto ist aber trotzdem einer der beiden alleinerziehend, weil der andere gar nicht da ist. Also diese Pluralität auch in dem klassischen Rollenmodell oder in dem klassischen Familienmodell ist auch da und ist natürlich auch ein Thema, was durch möglichst viele Regenbogenfamilien und gleichgeschlechtliche Partnerschaften in der Kinderliteratur so gar nicht aufgegriffen wird, sondern es sind auch das ja Lebensweisen, die für Kinder hochproblematisch sein können. Und auch das wäre in meinen Augen durchaus ein sehr, sehr spannendes Thema, wenn es denn als Subtext in Kinderbüchern, in Jugendbüchern mitschwingen würde. Nicht um hier diesen Eindruck zu erwecken, Vater, Mutter, Kind, das sei alles so klassisch. Das ist es bei weitem nicht.
Aber hatte jemand hier auf dem Podium die Erfahrung beim Lesen eines Kinderbuches? Man hat natürlich ein Umfeld, das ist meistens, jedenfalls bei den Kindern, die Familie, in welcher Zusammensetzung, sage ich jetzt mal etwas lax, auch immer im Jugendbuch, das zeichnet sich ja nun gerade da aus, dass es immer stimmt nicht, Entschuldigung, ich muss mich sofort korrigieren. Es gibt ja die ganzen wunderbaren Kindergeschichten, die deshalb so wunderbar sind, weil die Erwachsenen weg sind, weil die Kinder einfach für sich ihr Leben leben und ausprobieren und so weiter. Und im Jugendbuch genauso, da ist es ja die Möglichkeit zu sagen, ich gehe da meinen eigenen Weg, aber das ist klar bei diesem Thema, dass wir dann sehr ins Konkrete gehen, in die Lebensbilder und so weiter. Ich möchte einfach nochmal und immer wieder auf die Rolle der Literatur zurückkommen. Also wenn ich Sie richtig verstehe, hat die Rolle, die ist die Literatur schon aufgerufen oder das ist Ihr Standpunkt, neue Bilder zu setzen, gerade weil wir die Erfahrung machen, dass die noch gar nicht wirklich angekommen sind. Verstehe ich Sie da richtig?
Naja, ich glaube, die Politik kann da jetzt oder sollte auch da keine Vorgaben geben, jetzt vorkommen soll oder sowas. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Aber wenn wir uns natürlich vornehmen, Rollenvielfalt zu ermöglichen und wenn wir eben dafür sorgen, dass auch Jungs den Zugang zu sozialen Berufen bekommen. Und wenn wir eben MINT-Initiativen machen, dann gehört eben dazu, dass man auch auf der kulturellen Ebene, zum Beispiel im Bereich Literatur, auch die Vielfalt hat. Und deswegen unterstützen wir auch entsprechende Initiativen.
Und wenn man jetzt,
Baustein.
Es ist ein Baustein, genau, wenn man nochmal auf die Rollenbilder, wo Sie jetzt so sagen, naja, also man kann die ja auch nicht nötigen und sagen, jetzt spiel doch endlich mal hier Fußball, pack die Puppenstube weg. Eben, das haut ja einfach überhaupt nicht hin. Ich habe noch eine Frage an Sie als Kritiker. Wenn man liest, ist es doch öfter mal so, oder, ja, ich stelle die Frage nicht, Entschuldigung, ich habe schon fast die Antwort gehabt. Wie spannend sind denn die Alternativen, die erzählt werden? Wie differenziert, wie ungewöhnlich? Jetzt bin ich, um es nochmal kurz zu sagen, bei den Rollenbildern, bei den Geschlechtsidentitäten. Wir hatten jetzt mehrfach den Jungen, der eben dann mit der Puppe spielt. Es gibt dann die Mädchen, die Roboter bauen. Wie vielfältig ist es aber wirklich?
Naja, was mir noch so im Kopf rumschwebt, sind ja diese Bücher, wo genau diese Rollenzuschreibungen verschoben sind. Also zum Beispiel bei Peter Pohl, Jan, mein Freund, ist es ein Buch, was schon für Kinder eigentlich genau diese Rollenfrage junge Mädchen durchspielt, ohne dass das im Vordergrund ist, sondern das ist ja eher so ein Überraschungseffekt am Ende. Vor ein paar Jahren war auch das Buch Die rote Mütze nominiert, wo das gleiche Thema abgehandelt wurde, in Klammern schlechter als bei Peter Pohl, Klammer zu. Oder es gibt zum Beispiel von Nils Mohl das Buch Mogel, falls das jemand kennt, wo ein Junge, weil er eine Wette verliert, den Abend in der Disco als Mädchen verbringen muss, wo Mädchen ihn so herrichten, wie sie gehen würden und er da auch eine ganz gute Figur mitmacht, aber wo er nämlich genau mit den Dingen konfrontiert wird, von denen er gar nicht, als Junge gar nicht weiß, dass das Mädchen so geht. Und von daher, glaube ich, gibt es da schon auch eine sehr spannende Vielfalt an Büchern, um sich zum Beispiel über seine eigene Geschlechteridentität Gedanken zu machen, die das aber in so einer Geschichte, in so einer Vertauschkomödie oder in einem sehr ernsten Kontext erzählen und das Ganze so in diese Geschichte einbetten. Also von daher glaube ich, dass es diese Vielfalt in der Kinder- und Jugendliteratur sehr wohl gibt. Meine Kritik ist immer nur, dass man da aufpassen muss, dass man da nicht den Exoten wesentlich höher bewertet als dann doch den klassischen oder vergisst, wie gut ist denn was gemacht und hat das in dieser Geschichte einen Aufhänger und funktioniert es darin oder ist es jetzt irgendwie, muss jetzt so sein, musst du jetzt so lesen, weil am Ende kommt eine Botschaft. Und da glaube ich, ist die Kinder- und Jugendliteratur schon seit Jahren sehr, sehr weit. Es gab schon immer auch zum Beispiel, schon länger her, schon seit 20 Jahren, gibt es in den schwulen Buchverlagen Bücher über schwule Väter, Bilderbücher, die es natürlich wahnsinnig schwer haben, auch im etablierten Buchhandel wahrgenommen zu werden. Das ist schon sehr speziell. Nicht jeder Buchhändler auf dem Land führt Männerschwarmbücher. Also da gibt's schon wahnsinnig viel. Von daher glaube ich, ist die Vielfalt auch da, auch für die Leser, je nachdem, wo man sie abholen kann.
Mhm. Darf ich kurz?
Ja.
Also ich finde gut, dass du das sagst, weil ich auch feststelle, in Büchern, wo ich den Standort und meinen Blickwinkel ändere, weil ich eine andere Rolle einnehme, da hilft mir das immer weiter, Verständnis für jemand anderen zu kriegen. Wir sprachen gestern auch über dieses Buch Boy to Girl von dem Blecker, was ich inzwischen als Klassenlektüre verkaufe. Ein Junge, der für ein paar Tage als Mädchen in die Schule geht, weil er in eine Clique gehören will und das ist die Aufgabe. Und was er nicht geahnt hat, er wird zum beliebtesten Mädchen der Schule. Das konnte keiner vorhersehen. Und dann denke ich immer, das ist ein Rollentausch, das ist ein Rollenwechsel und das ist ein Standort, das ist ein Blickwechsel. Und das ist das, was ich schätze, wenn ich sowas als Literatur in die Finger bekomme für Kinder und Jugendliche und auch für mich. Das ist auch, was ich sehr gerne lese, wo ich gut mit umgehen kann und wo auch ich behaupte immer, ich lerne mit jedem Kinder- und Jugendbuch, wo auch ich meine Dinge nochmal hinterfragen kann und wo ich andere Aspekte nochmal genannt kriege. Das finde ich großartig. Solche Art der Literatur liebe ich sehr und schätze ich sehr.
Oder ein Bilderbuch, das möchte ich jetzt noch erwähnen, sowas wie, da hatten wir auch drüber gesprochen, Anton und die Mädchen. Ja, weil das einfach sozusagen was immer noch weiter dreht von Ole Könnecke ist es. Und man dadurch nun wirklich ins Nachdenken kommt.
Aber es stimmt, was er da sagt. Ne? Also Anton und die Mädchen, die Geschichte kennen sie auch. Man ist zusammen und man hat was ganz Tolles, das will man den Mädchen zeigen. Die Mädchen gucken aber nicht. Und dann weint man, weil alles kaputt geht, was man gebaut hat. Und was passiert? Die Mädchen gucken. Also das ist schon auch was man dann nochmal hinterfragen kann oder wo man nochmal drüber nachdenken kann. Das ist ein bisschen provokant, aber ich denke, das trifft das, was ich zu Anfang auch gesagt habe, dass wir von diesem uralten Rollenverständnis noch nicht so ganz weit weg sind, obwohl es die wunderbare Literatur gibt.
Und wenn ich das jetzt richtig hier so versuche, so ein bisschen zusammenzusammeln, dass wenn man eine Stereotype durch eine andere ersetzt oder durch die ins Gegenteil verkehrte, natürlich auch nicht wirklich weiterkommt, weil das ist, also wir kennen alle Löwenzahn und Seidenpfote, das war in dieser Zeit natürlich wirklich außerordentlich, dass jemand so ganz explizit einfach mal, das Mädchen ist wild und der Junge ist der Einfühlsame. Aber heute, da ist viel passiert inzwischen. Also ein einfach nur umkehren ist zwar schon mal eine Bewegung, aber es könnten andere sein. Und wenn ich das, bevor wir dann nämlich Fragen ins Publikum öffnen wollen. Wenn ich das hier so zusammenfassen kann, dann ist es, also ist doch die Bestandsaufnahme, wenn man genau guckt, gibt es schon ziemlich viel. Nur wenn man in Schubladen denkt und sagt, hier haben wir jetzt noch nicht genug Patchwork und hier noch nicht alleinerziehend, dass es dann, und da gibt es den alten Satz von Goethe, man spürt die Absicht und ist verstimmt, dass das eben mit Literatur nicht zusammengeht. Und wir sprechen ja doch von Kinder- und Jugendliteratur.
Ja, eine Anmerkung noch. Also es ist natürlich schon peinlich, dass jetzt vor wenigen Wochen erst in so einem Geschlechterstereotypenpreis, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Ach, da ist schon der Artikel, ich sehe es.
Ja, genau. Klett Verlag mit Negativpreis für Sexismus ausgezeichnet. Ja. Genau. Goldener Zaunpfahl.
Ja, der
Wir
goldene
treten
Zaunpfahl.
Das jetzt nochmal richtig breit. Goldener Zaunpfahl 2017. Klett Verlag hat nichts zu tun mit dem Klett Kinderbuchverlag. Ganz wichtig darauf hinzuweisen. Mit Negativpreis für Sexismus ausgezeichnet. Mädchen mögen Prinzessinnen und Jungs Piraten.
Ja, und das ist natürlich schon ein bisschen peinlich, weil das ist dann doch ein bisschen zu viel. Also ich glaube, die Bandbreite, die gibt es. Wir haben den George auf der einen Seite und wir haben noch klassische Familienerzählungen mit Vater, Mutter, Kind auf der anderen Seite. Aber dass nun ausgerechnet ein Schulbuchverlag für so einen Preis bekommt mit einer Vorlesereihe oder einem Vorlesebüchern, die natürlich wirklich blau für Jungs und rosa für Mädchen sind, und bei Mädchenbüchern genau das abbilden, was man sich nun an fünf Fingern abzählen kann, vom Einhorn über die Ballerina bis zum Prinzessinnenkleid. Und beim Jungen ist eben Auto, Bagger, Pirat und Fußball. Das ist natürlich schon ein bisschen seltsam und zeigt, dass also das mit der Bandbreite manchmal noch ein bisschen zu breit gesehen wird.
sehr gut, dass Sie das sagen, weil ich so denke, wir haben uns natürlich auf Bücher konzentriert, würde ich jetzt mal sagen, die der Rede wert sind. Also nicht auf das, wo ganz klar, also da ist es zumindest mal keine Mogelpackung. Man weiß, was drin ist, ja, sondern wirklich die, wo ich jetzt mal sagen würde, dahinter steckt ja eine Idee und dahinter steckt ein Nachdenken über etwas, was Kinder- und Jugendliteratur kann oder nicht kann, soll oder nicht soll. Also deshalb haben wir die jetzt vielleicht so ein bisschen tatsächlich außen vor gelassen, weil es zu offensichtlich ist. Aber trotzdem natürlich die Vielfalt unbedingt, es kriegt jeder unbedingt noch ein Schlusswort, die Vielfalt, die sich nicht nur auf Themen, sondern vielleicht auch auf eine Haltung zum Beispiel, also ein Wecken von neuem Nachdenken beziehen kann.
Ja, schade, dass das schon das Schlusswort ist.
Nein, wir können, wenn das Publikum ja nicht fragt, dürfen Sie gern.
Nee, wir wollen ja gerne dann noch Zeit lassen. Ich wollte nur den Blick nochmal auf die wirtschaftliche Schiene lenken, weil die Frage ist ja, es geht ja immer um Geld. Ne? Die Verlage müssen Geld verdienen, müssen ihre Bücher auch verkaufen. Warum denken Sie, dass Sie mit bestimmten Büchern erfolgreich sind? Weil das ist ja das wirtschaftliche Interesse dahinter. Ne? Also offensichtlich scheinen diese Bücher ja besonders viel Geld zu bringen und andere vielleicht nicht so doll. Wie kommt es dazu? Das würde ich gern nochmal thematisieren.
Mainstream ist Mainstream. Und wenn ich weiß, ich muss Geld verdienen, wir sind alle letztendlich irgendwie Wirtschaftsunternehmen, dann denkt man da auch mal nicht so tief
aber
drüber
Eltern,
nach.
Aber die Eltern scheinen die Bücher ja zu bevorzugen.
Na, weil es einfach ist. Ich muss nicht drüber nachdenken. Ich weiß, was mich erwartet. Das ist ja das, was so in diesen Serien auch immer passiert und wo ich mich als Buchhändler manchmal ärgere, dass es jetzt Band 12, 13 oder 14 gibt, weil ich gar nicht weiß, wo ich den hinstellen soll. Also ja, aber das macht es mir so einfach, weil ich weiß, was mich erwartet. Das ist ja für ein bestimmtes Alter vollkommen richtig für Kinder. Aber man muss es nicht übertreiben. Und im Moment haben wir so wahnsinnig viele Serien, dass ich mich ärgere, weil ich würde mir lieber dann die wunderbaren Einzeltitel wünschen, die es auch gibt, aber die muss ich schon mal ein bisschen suchen. Also im Moment sind wir sehr, sehr auf Serien fixiert im Alter 10 bis 12, 13 und dann bei den Jugendlichen sind es dann die Trilogien und Co. Ne? Also das hat natürlich damit zu tun, wenn ich den einen Band kenne, weiß ich, was mich erwartet. Das geht den Kindern so, wenn sie jung sind und Erwachsene sind da auf der sicheren Seite, klar.
Also vielleicht doch ein bisschen nicht erziehen, sondern ermuntern, in andere Richtungen zu, genau, neugierig machen und differenzieren, wie verwoben natürlich auch, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie diesen Aspekt noch reingebracht haben, der Markt, die Gesetze des Marktes und dass die, wer bestimmt sie am Ende mit, natürlich der Kunde, also es ist, also da könnte man auch nochmal ansetzen. Sie haben jetzt die Möglichkeit zu Ihrem Schlusswort.
Oh,
das ist auch ein schönes Schlusswort.
Nein, also ich habe jetzt hier mit ganz großem Interesse hauptsächlich zugehört und viel gelernt, auch für meine eigenen Ansätze, habe mich aber sogar eher bestärkt gefühlt. Also ich würde jetzt so herangehen wollen als Autorin, indem ich eine Geschichte nicht verfasse unter dem Aspekt, jetzt Kinder, horcht mal zu, jetzt kommt hier ein Problem, das habt ihr vielleicht auch, sondern egal in welcher Familienkonstellation ihr seid, es ist völlig normal, es ist selbstverständlich, es gibt das alles. Und ich glaube, das ist das, was wir Autoren vielleicht machen können. Wir können es so schreiben, als ob es selbstverständlich ist, dass zum Beispiel zwei gleichgeschlechtliche Elternpaare da sind, ein alleinerziehendes Elternpaar oder dass jemand sich falsch fühlt in seinem Körper, als etwas Selbstverständliches. Und man kann vielleicht auch ein bisschen aufzeigen, ihr seid nicht alleine. Ja, es gibt das. Wie könnte es aussehen? Wo könnt ihr euch aber auch Hilfe holen, wenn ihr vielleicht das gerade selber als Problem empfindet? Und das alles auf eine möglichst spielerische Weise, damit der Leser das Buch auch bis zum Schluss liest und den Spaß nicht dran verliert. Also ich finde, wir sind alle immer noch in der Unterhaltungsbranche, wir Autoren. Wir müssen auch Spaß und Interesse generieren. Und das würde ich mir selber wünschen, dass ich als Autorin auch Bücher schreibe, wo meine Faszination an den Figuren sich auch auf den Leser überträgt und vielleicht sogar auf dem Umweg ein Thema berührt, was gerade auch gefragt ist oder aktuell ist, obwohl ich darauf nicht hingezielt habe. Aber das kann nur der Umweg sein. Also ich möchte wirklich gerne auch den Kindern Mut machen. Ja? Ihr kommt klar. Und ihr müsst nicht alleine klarkommen.
Und das darf dann auch mal ein bisschen fröhlich sein und abenteuerlich, oder?
Absolut, das sollte es, finde ich.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Kinder, ihr kommt klar. Das ist sehr schön. Ich danke hier allen auf dem Podium für dieses intensive und sehr lebendige, wie ich fand, Gespräch. Es wurde viel angesprochen. Wenn jetzt im Publikum noch jemand eine Frage stellen will, bitte tun Sie das unbedingt. Hier steht ein Herr mit Handmikro.
Ist es an? Ja. Also ich habe mich gerade ein bisschen gewundert über die Aussage, dass Sie sich wundern, dass diesen Preis ein Schulbuchverlag bekommt, weil ich nämlich jetzt, ich bin dreifache Mutter, ich habe zwei Jungs und ein Mädchen, und das Mädchen kämpft sich im Grunde genau in der Mitte durch die zwei Jungs. Und so benimmt sie sich eben auch. Aber sie ist ein Kind, was sehr bei sich ist und was eben auch sagt, was sie denkt. Und ich habe gelernt, dass vor allem die Schule ist, die extrem in Stereotypen denkt. Also mich wundert es überhaupt nicht, dass Schulbücher so sind. Denn ich unterhalte mich mit Lehrern vor allem darüber, wie wild meine Tochter ist, wie bestimmt meine Tochter ist. Und ich habe immer den ganz kleinen Gefühl, dass ich mich darüber bei meinen Jungs nicht mit Lehrern unterhalten muss. Weil dort ist es normal. Und ich glaube, dass das gut ist, dass ein Schulbuchverlag diesen Preis bekommen hat, um vielleicht dort mal wachzurütteln und zu sagen, hört auf, Kinder in Schubladen zu stecken und nehmt sie endlich so, wie sie sind, egal welches Geschlecht und egal welches Kleid oder welche Piratenklappe irgendjemand bei sich trägt. Und ich habe tatsächlich, ich bin keine rosa Mutter, aber ich habe tatsächlich ein rosa-pink-lilanes Mädchen, was aber eben in seinem Kleid in den Matsch springt. Und ich finde, genau das muss nämlich sein. Ich habe immer das Gefühl, Mädchen, die in Pfützen springen, haben blaue Gummistiefel an. Und das haben sie nicht. Sie haben ein Tütü an und sie benehmen sich wie wilde Jungs. Und ich glaube, das muss mehr passieren, Kinder zu nehmen, wie sie sind. Und nicht zu versuchen, Bücher zu schreiben über Ausnahmen.
Ich möchte zu meiner Vorrednerin was ergänzen, weil es wundert mich ehrlich gesagt auch nicht mit dem Schulbuchverlag. Ich habe nämlich jetzt gestern oder vorgestern erst noch auf Twitter gesehen, da hatten Eltern ein Foto von dem Aufsatz ihres Kindes gemacht. Da hatte eine Lehrerin oder ein Lehrer rot angestrichen, Prinzessinnen kämpfen nicht, die machen keine Abenteuer. So. Und die Eltern waren da ziemlich drüber empört, haben das getwittert und ja, ist ziemlich viel geliked und retweetet worden und da gab es schon ziemlich viel Empörung, ja.
Also die Differenzierung muss unbedingt her. Da müssen Sie jetzt weit laufen. Wir haben noch 4 Minuten, laufen Sie schnell, danke.
Ich bin auch Buchhändlerin. Wir haben 4 Kinderbuch bei uns und wir haben letztens diskutiert unter Kollegen. Ich bin der Meinung, oder beziehungsweise ich frage Kunden gerne im Kinderbuch lieber, wofür interessiert sich das Kind, anstatt die Frage zu stellen, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Wie handhaben Sie denn das, Frau Schollmeier? Das täte mich mal interessieren.
Also ich gestehe ganz ehrlich, dass mir das manchmal rausrutscht. Und zwar bei diesen Erstlesern, weil die so blöde Stereotyp sind für Jungs und Mädchen. Also da gibt es so viel, was eben Fußball oder Prinzessin ist. Und da passiert mir das. Sonst passiert es mir wirklich nicht. Sonst sage ich wirklich, was hat das Kind als letztes gelesen? Wo ist das Interesse? Na klar. Und da fehlen mir dann aber manchmal gute Titel. Nämlich im Sportbereich gibt es eben gar nichts. Wenn Autoren hier sind, ja, es wäre eine Möglichkeit.
Und aber nicht mal nach Zahlen.
Nein. Und schon spannende Geschichten. Und das sind so Sachen, die mir fehlen. Und es hat auch mal wunderbare Geschichten gegeben, wo Musikinstrumente eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Man hat die Personen kennengelernt und dazu gab es ein Musikinstrument. Das sind alles Bücher, die mir im Moment fehlen. Und wo ich eine Anfrage habe von Eltern, die eben kommen und sagen, gibt es das? Gibt es leider im Moment zu wenig.
So, ich muss jetzt im Sportbereich bleiben, dazwischen grätschen. Wir sind leider am Ende. Die Vielfalt bezieht sich auf ganz, ganz viele Bereiche. Ich danke Ihnen sehr jetzt auch nochmal für die Fragen und Anregungen. Ganz toll. Und ich hoffe, Sie gehen alle nach Hause mit vielen Gedanken im Kopf, denn es ist ja ein Anfang, dieses Reden und Nachdenken und mit dem Glauben an die guten Bücher, die es weiterhin geben wird. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.